ich habe mich noch nie in meinem Leben mit einer Entscheidung so schwer getan, so lange drüber nachgedacht, war so lange ich auch hin und her gerissen.
Es war ein Moment, wo ich mich einfach verraten oder verleugnet hätte, wenn ich nicht das, wenigstens das gesagt hätte. Heute fragen Sie mich, was war die schwerste Entscheidung? Und das war sie.
Das ist meine schwerste Entscheidung, der Podcast der Funke Hauptstadtredaktion.
Wir sprechen mit unseren Gästen darüber, was die schwerste politische Entscheidung in ihrem Leben war. Welche hat sie nachts wach liegen lassen? Über welche denken sie heute noch nach? Meine schwerste Entscheidung. Jetzt auf allen Podcast-Plattformen.
Hello, hello, hello und herzlich willkommen zu einer neuen Folge New Work Now. Heute sind bei mir zu Gast Marie Seliger, Head of New Work von BKP und Heiner Kolde, Founder und CEO von BKP. Die beiden sind aus Düsseldorf extra nach Hamburg gekommen, zu mir ins Hamburger Abendblatt Podcast Studio. Ich freue mich riesig, dass ihr hier seid. Vielen Dank, dass ihr diese Reise auf euch genommen habt. Und wir sprechen heute darüber, wie die ideale Raumgestaltung abgestimmt auf die Bedürfnisse der Mitarbeitenden gelingt, was ja viele Organisationen vielleicht nicht so gut umsetzen können, wo manche Schwierigkeiten mit haben. Deswegen eine sehr, sehr spannende Folge. Viel Spaß beim Gespräch. Moving the chains, creating the new.
Together we are building unity. Energiegeladene Interviews, spannende Brancheninsights und alles, was du zu New Work wissen musst. Der Business Podcast mit Kira Marie Krämer.
Ja, hello, hello und herzlich willkommen hier im Hamburger Abendblatt Podcast Studio, liebe Marie, lieber Heiner. Toll, dass ihr da seid. Und die Einstiegsfrage, die stelle ich euch natürlich auch und ich bin gespannt auf eure Antwort. Womit habt ihr euer erstes Geld verdient? Ladies first.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, meine Antwort geht schneller, deswegen starte ich.
Oh, ich bin schon gespannt auf Heiners Antwort.
Genau. Also ich habe tatsächlich mit 16 das erste Mal in der Eisdiele gearbeitet, ganz klassisch. 5 Euro Stundenlohn ohne Trinkgeld war quasi direkt ein wirtschaftlicher Höchsterfolg und war eine verrückte Erfahrung, aber ich glaube, mittlerweile nach der Einführung des Mindestlohns ist es auch nicht so verkehrt, dass es sowas nicht mehr gibt, genau. Ja, aber es hat schon Spaß gemacht im Sommer, ja.
Das glaube ich. Gab es auch Eis for free für dich?
Es gab auch Eis for free für mich und als ich dann mit der Vespa gekommen bin, hat mein Chef auch die Idee entwickelt, ob ich nicht auch noch Eis ausliefern fahren könnte, aber da habe ich dann gedacht, für 5 Euro ist das nicht drin.
Nee, das kann ich nachvollziehen. Ja. Sehr schön. Okay, Trommelwirbel, was ist deine Geschichte, Heiner?
Ja, meine Geschichte ist ja schon intern ein bisschen bekannt. Ich habe also früher, was auch sonst, als Autoschieber gearbeitet. Ich habe Autos verkauft. Und ich habe, musst du wissen, in der Grafschaft Bentheim gewohnt. Das ist so ein ganz kleiner Ort. Und da waren die Autos
so. Und wo ist
so, das? Das ist an der holländischen Grenze. Wenn man die 31 jetzt von Düsseldorf aus nach Hamburg fährt, irgendwo da an der Autobahn.
Okay.
So genau braucht man das halt auch gar nicht wissen. Aber da da ist das. Und da habe ich irgendwann die Idee gehabt, als so 17-, 18-Jähriger, dass Autos ja im Ruhrgebiet viel teurer sind als bei uns. Weil damals hat man ja noch zu meiner Zeit Autos gekauft über so Kleinanzeigen in der Zeitung. Und dann habe ich die Autos halt gekauft im Ruhrgebiet, habe die dann für viel Geld bei uns in der Gegend wieder verkauft und habe dann auch so Leute gehabt, die mir das repariert haben. Und einer zum Beispiel, der hat die Autos dann auch lackiert und den habe ich dann immer in Bierkisten bezahlt. Und dann musste ich immer abends, weil seine Frau das nicht wissen durfte, hat er mal gesagt, ich lasse den Kofferraum wieder offen und dann kannst du 2 Kisten reinstellen, dann passt das. Und dadurch habe ich natürlich die Gewinnspanne erhöht und habe da mein erstes Geld verdient.
Smart. Da kommt der Unternehmer schon durch, oder?
Oder? Ja, ist im Blut, glaube ich, ja.
Ich glaube auch, ja. Also nicht umsonst bist du ja jetzt Founder und CEO von BKP und dein Ziel war es ja damals, Musiker zu werden, haben wir rausgefunden. Was war denn da? Wieso hat dein Weg dich dann jetzt dahin geführt, was ganz anderes zu machen?
Ja, ich bin, wie man an der Autogeschichte schon merkt, so mit 16, 17 ein bisschen vom Weg abgekommen, habe dann so eine Rockband gehabt und eigentlich war klar, dass wir irgendwie so eine berühmte Rockband werden. Und dann habe ich aber Gott sei Dank einen sehr guten und netten Kunstlehrer gehabt, der Michael Bette, der damals irgendwann meine Eltern angerufen hat und gesagt hat, er müsste mal mit uns reden. Also ich musste dann aus dem Zimmer, wurde ich dann ins Wohnzimmer geordert. Und dann hat er erzählt, also dass er mit meinem Musiklehrer geredet hätte und dass meine musikalischen Künste sich in Grenzen halten, aber dass ich vielleicht was mit Kunst oder Gestaltung machen kann. Und so bin ich dann dank ihm in den Architektur und Architektur gekommen und habe dann die Band schweren Herzens, habe ich dann aufgegeben und habe den Weg in ein seriöses Leben begonnen.
Gibt es diese Band noch?
Nein.
Nein, okay, also alles richtig gemacht.
Ja, alles richtig gemacht. Aber es gibt Erinnerungen, so Demo-Tapes, die wir aufgenommen haben und so. Und manchmal, wenn ich so ein schweres Herz habe, dann höre ich das noch. Dann
ja, das glaube ich.
Für mich alleine so.
Dich alleine. Ich sehe es schon so, du sitzt da alleine zu Hause, so richtig melancholisch, denkst du an die Zeit zurück.
Absolut, sehr schön. Absolut,
ja. Ja, aber erzähl uns doch mal etwas mehr zu BKP. Was macht ihr? Also ich habe im Intro schon gesagt, es geht heute in der Folge um Raumdesign. Aber was genau tut ihr? Wie kam die Idee dazu? Erzähl uns ein bisschen was.
Ja, was machen wir? Also dieses Building Better Worlds, was man bei uns ja immer sehr schnell findet, wenn man auf unsere Homepage geht, bedeutet für uns, dass wir eben nicht nur Räume schön machen oder irgendwie funktional machen. Das hat uns irgendwie nie gereicht oder auch mir irgendwie nie gereicht, weil es ist ja austauschbar. Ne? Jeder kann dann sagen, ich hätte aber gerne einen grünen Teppich und eine blaue Wand oder was auch immer. Und wir haben sehr früh angefangen zu sagen, wir wollen erstmal verstehen, was die Menschen wirklich brauchen. Also was ist denen wirklich wichtig? Was ist deren Engpass? Also wirklich sehr dahin zu hören und zu sagen, was sind die Besonderheiten? Was ist deren Kultur? Und wo stehen die eigentlich? Und wo haben die so Schmerzpunkte? Und daraus dann ein Konzept abzuleiten und dann eben auch zu gucken, wo die Mitarbeitenden im Unternehmen stehen. Und die auch zu begleiten und mitzunehmen, also Führungskräfte mitzunehmen, alle Mitarbeitenden mitzunehmen und dann eben sehr ganzheitlich über automatisierte Tools, über verschiedene Workshop-Formate, die wir da anbieten, bis hin zu einer BKP-Academy, die wir gegründet haben, sehr, sehr ganzheitlich die Leute mitzunehmen und am Ende dann eben auch nochmal zu messen, haben wir das, was wir uns vorgenommen haben, wirklich erreicht. Also nicht nur schöne Räume zu bauen, sondern Räume zu bauen, in denen von dem wir dann sagen können, dass wir die Welt für die Menschen, die daran arbeiten und für die Unternehmen wirklich besser gemacht haben.
Sehr schöne Idee und euch gibt es ja schon über 25 Jahre. Also ich denke, ihr seid auch sehr, sehr erfolgreich in dem, was ihr tut. Und Marie, du bist Head of New Work bei BKP und das ist ja so eine Jobbeschreibung, die ich mir noch viel, viel mehr in Organisationen wünsche. Mhm. Also da bist du ja wahrscheinlich auch sehr großes Vorbild. Du bist oder hast einen Master of Arts in Innenarchitektur gemacht und du bist zertifizierte New Work Expertin. Erzähl uns doch mal, was du tust als Head of New Work bei BKP.
Also ich glaube, ich mache wahrscheinlich ganz viel. Ich habe einen super vielseitigen Arbeitsalltag, aber grundlegend bin ich eben vor allem für diese Leistungsphase 0 bei uns irgendwie zuständig. Also die Welt der Architekten und Innenarchitekten ist ja in so Leistungsphasen geclustert und ich bin eben ganz viel dafür da, erstmal den Kunden zuzuhören, die Menschen kennenzulernen und überhaupt erstmal eigentlich zu lernen. Also bevor wir wirklich starten mit der klassischen Arbeit als Architekten und Innenarchitekten, komme ich und erfahre erstmal, wie sieht das Unternehmen aus, was brauchen die Menschen, wie sieht die Kultur aus und wir durchlaufen da eben unterschiedliche Phasen von der Geschäftsführung bis zu den unterschiedlichen Teams und ich bin da eben ganz nah am Kunden, lerne die von Anfang an kennen, begleite sie und nehme die ganzen Inhalte mit auf und bin dann auch dafür zuständig, eben das in unsere Projekte wieder reinzugeben und das auch in die Gestaltung mitzugeben, damit wir das als Team eben in ein Innenraumkonzept entwickeln können und wie Heiner eben schon gesagt hat, haben wir mittlerweile auch diese Academy. Das heißt, wir wissen eben, dass Innenarchitektur alleine nicht New Work ausmacht und dass es eben sehr ganzheitlich ist und dass generell die ganze Arbeitswelt sehr ganzheitlich in Zukunft zu sehen ist und dass da Raum, Kultur, Struktur, also die Überbegriffe, die wir mal für uns definiert haben, wo natürlich ganz viel drunter fällt, zu betrachten sind und dass eben auch ich da verantwortlich bin, so Formate, wo wir die Mitarbeitenden und das ganze Unternehmen letztendlich mitnehmen, befähigen, die Räume in Zukunft auch nutzen zu können, die Ziele, die man sich strategisch gesetzt hat, mit dieser Veränderung eben auch in die Kultur zu bringen. Dafür bin ich da, die Menschen dazu begleiten und bin eben so die Schnittstelle zwischen Kunden und unseren Planern, würde ich sagen.
Ja, und Heiner hat es ja eben angesprochen und das steht auch in euren LinkedIn-Beschreibungen direkt vorne, Building Better Worlds. Und ihr könntet euch ja wahrscheinlich auch einfach auf die Fahne schreiben, Building Better Rooms zum Beispiel. Aber ihr denkt ja ganzheitlich. Du hast es gerade schon angesprochen. Bei euch ist es sehr wichtig, natürlich bei der Raumgestaltung auch den Fokus auf den Mensch zu legen und den Mensch wirklich Mensch sein zu lassen. Also was sind die Bedürfnisse von den Mitarbeitenden? Und unterstützt wird das Ganze ja auch durch eure systemischen CoachInnen. Auch super interessant. Und ihr achtet auch auf Nachhaltigkeit. Also gefühlt habt ihr alles parat, wenn es um das Thema geht. Und deswegen würde ich auch gerne mal wissen, welche Auswirkungen hat denn eine Raumgestaltung, die auf die Bedürfnisse der Mitarbeitenden abgestimmt ist?
Ja, ich denke schon, dass wir dadurch natürlich dazu beitragen, dass Menschen sich mehr mit dem Unternehmen identifizieren und dass das sehr wichtig ist, weil am Ende geht es ja darum, zu schauen, wie schafft man es, einen Ort wieder zu schaffen, an dem Menschen sich treffen, also auch vielleicht so eine Art Sehnsuchtsort zu gestalten und eben zu schauen, dass Menschen wieder freiwillig ins Office kommen. Und ich glaube schon, dass das ein sehr wichtiger Faktor ist. Ergänzt das gerne, Marie.
Genau. Ich glaube, was mir dazu gerade vor allem noch einfällt, dass ja gerade nach der Pandemie die Räume überhaupt nicht mehr oder die Büroräume, wie man sie von früher kennt, nicht mehr für die Tätigkeiten eigentlich passen. Also es werden so viele Videokonferenzen gemacht, man macht ganz viel Fokusarbeit zu Hause, viele kommen ins Büro, um sich zu treffen, um Gemeinschaft zu erleben. Und das kann man einfach in diesen klassischen Zellenstrukturen, wie wir sie von früher kennen, überhaupt nicht mehr. Und wir merken eben schon, dass viele zu uns kommen und sagen, wie müssen denn Räume eigentlich aussehen, die unseren Bedürfnissen gerecht werden? Und das ist für uns eben ja dieses Activity-Based Working, also zu sagen, es gibt für jede Tätigkeit den passenden Ort. Und ich glaube, das ist halt ganz wichtig, weil wir haben irgendwie jahrzehntelang das Büro als so einen Schreibtisch gesehen, der irgendwie alles kann. Man kann da telefonieren, E-Mails beantworten, mit Kollegen sprechen und ja, irgendwie kann man da alles, aber nicht so richtig, hat ein Kunde vor einigen Wochen noch im Workshop bei uns ganz richtig gesagt und ich glaube, das trifft es auf den Punkt. Und wir möchten eben eine so vielseitige Arbeitswelt schaffen. Dafür muss man natürlich erstmal verstehen, wie arbeitet das Unternehmen, weil für jedes Unternehmen sieht das natürlich anders aus. Aber am Ende, dass es für jede Tätigkeit, die es in einem Unternehmen gibt, den passenden Ort gibt, um dafür das, ja, um dazu gefördert zu werden und bestmöglich arbeiten zu können.
Und ich finde es immer schön und gut, wenn man darüber spricht, wie alles neu sein kann. Und das soll ja auch passieren, weil es ja auch vielen Leuten vielleicht auf den Nerv geht, einfach so dieses Großraumbüro zu haben oder ich habe nur ein Büro mit mir alleine und da kann ich die Tür zumachen und manche wollen das ja gar nicht mehr. Aber was ist denn mit denen, die jetzt sagen, okay, ich fühle mich wohl in meinem Büro, wo ich die Tür zumachen kann, wo ich meinen Schreibtisch da habe, wo ich meinen Rechner habe, keinen Laptop mit Desk-Sharing und so, ich möchte das einfach nicht. Achtet ihr auch auf diese Leute?
Ja, ich würde mal sagen, natürlich.
Natürlich das wäre jetzt auch gut gewesen, wenn du gesagt nein, die sind bei uns raus.
Also ich würde es mal so beantworten. Ich halte jetzt nicht so viel davon zu sagen, dass man sehr individuell darauf achtet und sagt, was ist dem Einzelnen wichtig, weil er das persönlich für sich gerne so hätte. Warum? Weil ich glaube, am Ende geht es darum, dass wir die Arbeitsprozesse verstehen und aus den Arbeitsprozessen heraus die Unternehmen wirklich beraten und die einzelnen Mitarbeitenden auch beraten und denen sagen, was ist für euch richtig, in welcher Situation könnt ihr das, was ihr den ganzen Tag macht, am besten tun. Und so sind auch unsere Tools aufgebaut, dass wir nicht fragen, was braucht ihr denn? Braucht ihr ein Einzelbüro, sondern wie arbeitet ihr? Und daraus können wir dann ableiten, welche Umgebung das idealerweise unterstützt. Eins noch ergänzen, das ist in dem Kontext auch wichtig. Wenn man das so machen würde, dass man jeden Einzelnen befragt, dann kommt man natürlich sehr schnell dahin, dass man sagt, man hat ein Unternehmen mit 50 Abteilungen, jeder Abteilungsleiter hat andere Vorstellungen. Das bedeutet am Ende, dass jede Abteilung, jeder Heimatbereich unterschiedlich aufgebaut ist. Das macht natürlich ein Gebäude enorm unflexibel. Das macht die gesamte Organisation unflexibel. Und deswegen schauen wir, dass wir schon genau fragen und sagen, was braucht ihr? Dann aus der Organisation heraus eine einheitliche Lösung im Umgang mit auch, nehmen wir so ein Thema Einzelzimmer, beliebtes Thema, was du gerade angesprochen hast, eine einheitliche Lösung definieren, die fürs Unternehmen gut funktioniert. Um dann auch zu schauen, dass man aus den individuellen Ansätzen am Ende, ich sag mal, einen Weg findet, einen Mittelweg findet, der so ist, dass die verschiedenen Bereiche eigentlich relativ identisch arbeiten und dass sie dann eben, wenn sie einen gewissen Mangel an Raumsituationen haben, wie zum Beispiel Fokusräume, dass sie dann in die anderen Nachbarschaften ausweichen. Das führt aber dazu, dass jeder überall im Gebäude arbeiten kann. Und damit helfen den Unternehmen natürlich auch wieder, weil sie viel mehr Flexibilität haben, als das in den meisten Gebäuden, die wir heute so kennen, der Fall ist.
Ich glaube, das ist auch ganz wichtig zu sagen, weil wir natürlich, also wie lange geht so ein Bauprojekt? Teilweise im Neubau über Jahre lang. Und wenn wir mit so einer Planung anfangen, sind die Organisationseinheiten teilweise ganz anders, als sie sind, wenn wir einziehen. Und das ist natürlich auch aktuell, es verändert sich alles immer schneller und die Strukturen auch in Unternehmen verändern sich immer stärker. Und das ist schon, glaube ich, eine ganz starke Anforderung, die auch an uns gestellt wird, dass wir in der Lage sind, auch Gebäude zu bauen, die das irgendwie abbilden können. Und da muss man dann halt immer einen Weg finden, auf der einen Seite die Bedürfnisse zu verstehen, der Einzelnen auch, auch, um darauf einzugehen, auf der anderen Seite irgendwie einen gemeinsamen Nenner auch strategisch zukunftsgerichtet für so ein Unternehmen zu finden und da irgendwie dann gut drauf eingehen zu können. Ich glaube, für uns ist es wichtig, jeder hat ja am Ende das Bedürfnis nach Rückzug. Und ich glaube, das ist eben jetzt gerade viel an Status gebunden, dass man sagt, Führungskräfte haben ein Einzelbüro, alle anderen müssen irgendwie klarkommen. Und davon gehen wir eben weg und möchten diese Rückzugsoption allen bieten. Und der eine braucht sie mehr und der nächste braucht sie weniger. Aber es gibt eben Fokusräume für alle. Und es gibt Rückzugsorte auch in unterschiedlichen Qualitäten, mit unterschiedlicher Aufenthaltsqualität für alle Mitarbeitenden, sodass jeder letztendlich auch so ein bisschen seinen Lieblingsort finden kann. Also dadurch, dass eben nicht alles gleich grau in grau durchgerastert ist, Zellenbüro neben Zellenbüro, sondern es darum geht, Vielseitigkeit zu schaffen und eigentlich in dieser Vielseitigkeit auf die unterschiedlichen Bedürfnisse einzugehen, ohne ein Namensschild an irgendwelche Türen schreiben zu müssen.
Das bedeutet also, klar, ihr legt den Fokus auf den Menschen und ich habe ja auch eben gesagt, ihr lasst den Mensch Mensch sein, aber ihr nehmt die ja auch etwas mit an die Hand, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Also ich stelle mir das sehr herausfordernd vor, absolut, da gehen wir, glaube ich, auch gleich noch drauf ein. Glaube ich, ich führe das Gespräch. Also gehen wir da auf jeden Fall noch drauf ein. Aber jeden und jede zu fragen, was er oder sie möchte, das ist wahrscheinlich so die Wunschvorstellung, aber natürlich sehr schwierig. Und deswegen finde ich es einen guten Ansatz, klar zu fragen, aber auch zu sagen so, hey, wir nehmen euch mit an die Hand. Wir wissen, was ihr macht und wir geben euch eine Möglichkeit, wie ihr das besser umsetzen könntet. Und auch dieses Thema, dass man ähnliche Räume in allen Abteilungen hat, zeigt ja auch, dass man viel agiler sein kann. Also wenn man zum Beispiel mal teamübergreifend arbeitet oder abteilungsübergreifend. Hey, ich gehe mal kurz zu dir rüber. Ich weiß, wie es bei dir aussieht. Ich weiß, wie hier die Arbeitsbedingungen sind, das Raumkonzept. Dann kann man sich ja viel schneller da auch wiederfinden und zusammenarbeiten. Also ich hätte jetzt nämlich eher gedacht, man fragt jeden und jede, wie er oder sie arbeiten möchte. Aber das ist natürlich ein viel besserer Ansatz. Und im Endeffekt geht es ja auch darum, dass wir produktiv sind.
Ja, und wir denken eben auch, man kann eben auch nicht alles basisdemokratisch entscheiden. Ne? Also wir haben ja auch einen klaren Prozess, das hat bei uns ja auch ein paar Jahre gedauert, wenn wir ehrlich sind, bis wir jetzt dann irgendwann so weit waren, wo wir gesagt haben, naja, es macht schon Sinn, dass man geschäftspolitische Entscheidungen, also zu sagen, erstmal sich die Frage zu stellen auf Ebene eines kleinen Projektteams mit Geschäftsführung, mit Vorstand, wie wollen wir arbeiten, wie wollen wir wahrgenommen werden von Mitarbeitenden, von Kundinnen und Kunden. Was ist eigentlich unser Engpass? Was sind so die großen Themen? Und auf dieser Grundlage die wesentlichen Leitplanken wirklich daraus auch quasi automatisiert abzuleiten. Denn wenn ich die Frage beantworte, was ich wirklich erreichen will in Zukunft für meine Organisation, für die Immobilienstrategie, für New Work, dann kann ich daraus auch ableiten, ob ich dafür noch Einzelzimmer brauche für Führungskräfte oder nicht. Wenn ich wirklich durchdrungen habe, was meine wirklichen Ziele sind. Und deswegen können wir daraus dann auch relativ einfach diese Leitplanken, Einzelzimmer, Homeoffice, Desk-Sharing, all die ganzen Themen ableiten. Und damit gehen wir dann in die Führungskräfte, sagen, das ist jetzt gesetzt, und sprechen dann mit denen und sagen, innerhalb dieser Leitplanken können wir jetzt darüber reden, welche individuellen Anforderungen ihr habt. Aber das ist eben wichtig, dass man auch am Ende von oben nach unten und von unten nach oben das macht. Ne?
Absolut. Sonst und es gibt auch keine Blaupause wahrscheinlich.
Absolut,
ne? Also ihr könnt nicht das in einem Unternehmen umsetzen und bei den anderen wird es genauso sein.
Genau.
Ja, und das ist ja auch der Hintergedanke bei New Work. Ja, sehr interessant, super. Jetzt habe ich eben schon die Herausforderungen angesprochen. Was sind denn so Herausforderungen? Weil oftmals generell, wenn es um New Work geht, ist dann zum Beispiel die Vorstandsebene, die sagt so, hey, nee, da sehen wir jetzt nicht direkt die KPIs, die unser Unternehmen nach vorne bringen. Vielleicht bei der Raumgestaltung ähnlich. Was sind so Herausforderungen, die euch so begegnet sind in den letzten Jahren?
Also ich glaube, an sich, die Herausforderung ist natürlich auch immer der Mensch. Für uns Gestalter ist die Welt vorher wahrscheinlich einfacher gewesen, wo man sich eingeschlossen hat ein paar Wochen und irgendwie ein ganz tolles Konzept entwickelt hat. Wir haben halt irgendwann festgestellt, so richtig cool ist das am Ende doch nicht. Heiner erzählt die Geschichte ja immer so schön, wenn man Designpreise gewinnt und am Ende die Mitarbeiter oder die Nutzer unzufrieden sind, hat man damit nichts gewonnen. Und trotzdem ist es natürlich herausfordernd, jedes Mal mit den Menschen in Kontakt zu kommen. Und das ist ja auch ein Lernprozess. Das House of Change steht da irgendwie immer über allem. Welche Phasen durchlaufen die Menschen, die vielleicht auch an ganz unterschiedlichen Punkten stehen? Und es ist immer eine Herausforderung, mit denen in Kontakt zu treten und zu schauen. Auf der einen Seite ist das natürlich ganz viel auch Informationsweitergabe. Ich glaube, viele Menschen haben das System oder dieses Konstrukt, zum Beispiel das Activity-Based Working, noch nicht verstanden und können sich deswegen nicht damit identifizieren und verstehen auch manchmal vielleicht teilweise Abhängigkeiten nicht, die wir dann erstmal offenlegen. Das ist natürlich ein super spannender Prozess, aber auch immer wieder herausfordernd. Aber ich glaube, so für uns auch in der Gestaltung ist es immer wieder das, was wir von den Menschen gelernt haben, wirklich konkret in die Gestaltung zu übersetzen. Ohne Interpretationsspielraum und ohne, also um wirklich da so den Nagel auf den Kopf zu treffen, weil wir lernen natürlich die Menschen kennen und wir haben dann im Team Gestalter, die extrem gut gestalten können, da immer wieder zu schauen, was brauchen die Menschen wirklich und was fühlen die wirklich, womit identifizieren die sich wirklich und sich da immer wieder zu hinterfragen und wirklich ja eine Gestaltung zu entwickeln, die passt und die auch nicht austauschbar ist und die eigentlich auch nicht mehr zu diskutieren ist, weil man da nicht mehr fragen muss, muss der Boden blau oder grün werden, weil alle sagen, ja, Mann, das ist hier unser Unternehmen, das spiegelt uns wieder und wir haben gar keine Fragen mehr. Das ist genauso richtig. Und ich glaube, das ist natürlich viel auch meine Aufgabe, weil ich die Menschen irgendwie total viel kennenlerne und das ist sehr herausfordernd, das gut in auch eine gute Gestaltung zu übersetzen. Und auch da setzen wir immer mehr auch auf die KI. Also KI first zu entwerfen, zu schauen, wenn wir haben natürlich ganz viele Workshop-Ergebnisse, die protokolliert sind und dann zu schauen, wenn wir das in so eine KI speisen, was sagt die eigentlich? Ohne Emotionen und ohne, ich habe gerade keine Ahnung, was für ein Artikel über Design gelesen und es ist jetzt gerade rosa modern. Nein, so läuft es natürlich auch nicht. Aber dass man da erstmal wirklich ganz losgelöst von Emotionen, ganz neutral irgendwie das einmal einspeist und dann auch gemeinsam im Team diese Themen weiterentwickelt. Ja.
Jetzt haben wir gerade über die Herausforderungen gesprochen und ich würde gerne wissen, was die Mitarbeitenden, gezielt die Mitarbeitenden, die jetzt vielleicht nicht Führungskräfte sind oder Vorstand, sondern die sich erhoffen, wenn ihr kommt. Gibt's da irgendwie so große Hoffnungen, die euch dann meistens begegnen?
Also ich glaube, zuerst mal ist immer eine Menge Unsicherheit da, ne? Und ich glaube auch, dass nicht nur Unsicherheit, sondern auch Unwissenheit, ist es ja auch klar.
Und auch Angst vor Veränderung wahrscheinlich.
Angst,
oder?
Vor Veränderung, ja. Und am Ende wollen die natürlich, also ist es natürlich häufig so, dass sie uns versuchen zu vermitteln, dass eigentlich so vom Grundsatz her, wie es ist, eigentlich alles gut ist. Dass wir eigentlich
klar.
Vieles auch so
wir
lassen
sind Gewohnheitstiere.
Können. Ja. Natürlich, ja. Ne? Und am Ende geht es natürlich für uns darum, dann eben zu schauen und zu sagen, also da wirklich reinzugehen und zu gucken, wie können wir da die Menschen abholen, wieder der Punkt, wo die jetzt stehen und vermitteln, was bedeutet eigentlich New Work? Also was kann man erreichen? Wo sind auch die Mehrwerte? Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ja, ich habe Angst davor, mein Einzelzimmer zu verlieren, was kriege ich denn dafür aber auch zurück? Und was wird vielleicht viel besser? Und ich kann mich an ein Projekt erinnern, das liegt noch einige Jahre zurück, wo die Geschäftsführung seinerzeit gesagt hat, wir werden nicht entscheiden, ob die Führungskräfte offen sitzen oder in ihren Einzelzimmern bleiben und das Geschäftsmodell oder unser Arbeitsmodell eigentlich so bleibt. Ihr könnt ja gerne mit denen einen Tag arbeiten, den Tag geben wir euch und dann könnt ihr am Ende fragen, was sie haben wollen. Das waren irgendwie 40 Führungskräfte. Wir haben einen Tag mit denen gearbeitet, haben am Ende des Tages abgestimmt und bis auf eine Führungskraft haben alle gesagt, wir haben das gar nicht gewusst. Wir haben halt mal so Großraumbüro gegoogelt und haben gar nicht gewusst, was da auf uns zukommt.
Unser Lieblingswort.
Und das ist halt eben der Punkt, genau, und das ist halt eben der Punkt, dass wir sagen, man muss die Menschen mitnehmen. Und ich glaube, was wir mittlerweile ganz gut schaffen, was natürlich immer eine gewisse Zeit braucht, dass wir wirklich auch authentisch sind, wenn wir das machen. Und dass wir wirklich vermitteln können, dass wir das ernst meinen, wenn wir sagen, wir helfen euch, dass die Welt für euch besser wird. Und wir machen nicht nur ein schönes Büro machen Flächenoptimierung, also das, was das Unternehmen eigentlich will, sondern wir sind auch für euch da und wir machen das gemeinsam. Und das ist schön, wenn man so ein Gefühl vermitteln kann und wenn man dann am Ende auch merkt, wenn so ein Projekt fertig ist, dass man das dann auch umgesetzt bekommen hat.
Vor allem, weil ja auch alle ein Teil davon werden. Also das ist für uns ja auch ganz wichtig, irgendwie partizipativ an diesem Prozess ranzugehen. Und am Ende ist es eben nicht, da kamen so ein paar Architekten und alle mussten ein halbes Jahr aus dem Büro ausziehen und kamen wieder rein und alles war irgendwie Hochglanz und schön, sondern jeder konnte seinen Teil dazu beitragen. Und das stärkt natürlich auch total diesen Identifikationsprozess, wenn jeder sagen kann, ach, wisst ihr noch, ich habe damals gesagt, es wäre total cool, wenn wir, keine Ahnung, nicht den Kicker haben, sondern irgendein verrücktes Spiel, was wir doch beim Büroausflug im Jahre 2013 mal gespielt haben und wir das alle so toll fanden. Und jeder kann dann irgendwie so seine Geschichte auch zu diesem Raum erzählen und zu der Veränderung. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, damit letztendlich das auch irgendwie angenommen wird.
Ja, und es schafft ja auch Verbundenheit zum Unternehmen und das ist ja das, was Unternehmen gerade versuchen zu schaffen, damit sie ihre Mitarbeitenden halten können. Also wichtiger Punkt.
Absolut, ja, glaube ich auch. Und das ist natürlich immer genau die Frage, also da wirklich zuzuhören und zu sagen, wo stehen die gerade? Und das ist ja immer so eine Frage, was habe ich für ein Unternehmen, aus was für einer Branche kommen die, was für eine Region arbeiten die, welche Menschen sind das, was für eine Kultur haben die, wo können wir die gemeinsam hinbringen, aber wo können wir auch sie nicht hinbringen, weil wir sie so weit nicht ziehen können. Da muss man dann auch irgendwann ehrlich sagen und wirklich dann den Menschen auch sagen, wenn das zu weit geht, macht das keinen Sinn, dann verlieren wir auch Mitarbeitende. Und das Schönste ist immer, wir haben gerade so ein Projekt, wo wir für ein Unternehmen so Tiny Houses an den Wald gebaut haben, wo die wirklich im Tiny House sitzen, quasi da arbeiten, wo andere Urlaub machen und so in den Wald rausschauen. Und das sind natürlich so Momente, wenn man sowas präsentiert und gemeinsam die Grundlagen dafür erarbeitet hat und dann wirklich erwachsene Menschen quasi mit Tränen in den Augen dort sitzen und sagen, da dürfen wir arbeiten. Das sind ja die Momente, für die wir auch diesen Beruf machen und für die wir das machen. Und da merkt man eben, dass das plötzlich ganz anders ist, als es noch vor 10 Jahren war, als wir einfach vielleicht auch schöne Räume gebaut haben. Die haben die Menschen vielleicht aber nicht so abgeholt.
Wie sahen die denn früher aus, so vor 10 Jahren? Das würde mich auch mal interessieren.
Total schön, aber ich glaube, am Ende geht es so ein bisschen darum, also dieses Engpass-Thema wirklich, also wenn ein Unternehmer sagt, ja, ich hab ein Thema, die Leute sitzen im Homeoffice, kommen nicht freiwillig, ich schaffe es auch nicht wirklich, Leute zu begeistern, die bei uns bewerben in den alten Räumen, die finden das irgendwie alle nicht cool und dann gehen die zum Wettbewerb, weil es da irgendwie netter ist. Also wenn sowas ein Thema ist, dann wirklich auch zu sagen, dann ist das der Engpass und dann wirklich zu gucken, also das machen wir heute schon anders. Und ich glaube, das ist auch der Unterschied, dass wir damals sicherlich auch schöne Gebäude gebaut haben, aber vielleicht so, wie wir dachten halt, dass sie schön sind.
Also früher war es eher so BKP-orientierter, wie so InnenarchitektInnen denken, dass es schön ist, und heute ist es eher menschenzentrierter.
Ja, total, absolut, ja. Würde ich genauso unterstreichen. Und das heißt nicht, dass wir die Gestaltung gemeinsam mit unseren Partnern und Auftraggebern machen. Die machen wir dann schon selber. Aber der Weg dorthin, also die Grundlage dafür zu schaffen und wirklich zu verstehen, was brauchen die wirklich, da sind wir, glaube ich, viel, viel weiter jetzt, als wir das vor 10 Jahren waren. Was nicht heißt, dass die Gebäude, die wir damals gebaut haben, schlecht waren. Aber ich glaube, wir haben uns ein ganzes Stück da weiterentwickelt und das fühlt sich jetzt auch viel besser an. Ich glaube auch für uns, ja. Weil man einfach wirklich einfach nachhaltig auch etwas erreichen kann und verbessern kann für die Leute, für die man arbeitet.
Und dieser Prozess funktioniert ja auch schon im Kleinen. Also ich war gerade vor einigen Wochen noch bei einem Workshop und wir haben da auch, an der Stelle waren es auch Führungskräfte mitgenommen und haben erstmal erklärt, wie das Ganze überhaupt funktioniert und haben auch Projektbeispiele gezeigt und sind auch auf ganz viele Fragen eingegangen. Da auch immer der Klassiker, ja, Großraum kenne ich. Mhm. Und dann erstmal zu erklären, was ist denn eigentlich der Unterschied? Warum ist es denn eigentlich kein Großraumbüro, auch wenn man vielleicht einen offenen Einzelarbeitsplatz hat? Und was findet man denn eigentlich noch und wie strukturiert sich so ein Raum und wie funktioniert Akustik da, und einfach ganz viele Fragen auch beantwortet. Und wenn dann die Leute nach so einem Tag sagen, ich bin total inspiriert und ich habe so Bock, fangt an, dann denkt man, ja, alles richtig gemacht, und das macht einfach super viel Spaß. Und klar, am Ende, vor allem wenn man so ein fertiges Projekt hat oder auch mal eine Animation oder Renderings zeigt und die Leute einfach begeistert sind, das sind schon die Momente, die irgendwie am coolsten sind. Ja,
das sehr ist so schön. Und merkt ihr jetzt auch bei den Führungskräften dieses, worüber zum Beispiel alle bei LinkedIn immer reden, offene Büros oder jetzt, was ihr eben auch angesprochen habt, dass man nicht mehr diese Statusbüros hat mit im höchsten Stock und was auch immer. Also es gibt ja so einen Film mit Justin Timberlake, da hat er damals eine Führungsposition inne gehabt und hat dann seine Tür aus den Angeln gehoben und hat gesagt, ne, meine Tür steht immer offen. Ist ja jetzt heutzutage auch so, dass immer noch viele Führungskräfte trotzdem diese Statusbüros haben. Aber merkt ihr denn in der Praxis, dass sich das auf jeden Fall verändert und dass Führungskräfte auch in dem Thema Raumgestaltung mehr Vorbild werden?
Ich würde sagen, ja, aber es ist immer noch sehr unterschiedlich. Also die Unternehmen stehen an ganz unterschiedlichen Punkten und es gibt Unternehmen, da kommen wir rein und die Leute sagen, no way, das geht nicht.
Ist das auch branchenabhängig?
Wahrscheinlich schon, wahrscheinlich schon. Ja. Und es ist dann halt immer Diskretion, Personalgespräche und wir machen den ganzen Tag nichts anderes und das funktioniert nicht. Das ist ganz häufig ein Thema, aber andersrum, also ich glaube erstmal auch, unternehmensseitig, also von der Geschäftsführung, gibt es schon immer mehr auch strategische Ziele, das aufzubrechen, weil viele einfach wissen, dass das nicht die Zukunft sein wird, so auch Führung zu denken. Und ich glaube schon, dass sich da was verändert. Und wenn man dann nochmal tiefer reingeht und auch da so ein Konzept immer wieder erklärt, dass es natürlich Rückzugsorte geben muss und dass es Räume gibt für Personalgespräche, wo man eine Tür zumachen kann und auch da nochmal so die Möglichkeiten aufzeigt und auch andersrum Mitarbeitenden auch vor den Führungskräften nochmal offen die Chance gibt, auch das nochmal zu spiegeln. Wie fühlt sich das eigentlich an für den Mitarbeitenden, den Flur lang zu gehen, an der Tür des Chefs zu klopfen, sich an den Schreibtisch vor den Chef zu sitzen, in dem Raum des Chefs zu sitzen und dann ein Personalgespräch zu führen oder sich in einer geschlossenen Lounge zu treffen und ein Gespräch auf Augenhöhe zu führen. Und das ist natürlich auch unser Job, sowas immer wieder offen zu legen, zu thematisieren. Wie machen es auch andere? Wie machen es auch andere Unternehmen? Wie lösen solche Probleme, die manche Führungskräfte da sehen, auch andere Unternehmen? Und an sich sehen wir da schon eine Veränderung, aber es ist sehr, sehr, sehr unternehmensabhängig, würde ich sagen.
Wenn jetzt Unternehmen sich so fragen, okay, Raum, ja, finden wir toll, aber unsere Mitarbeitenden kommen einfach nicht ins Büro. Natürlich ist wahrscheinlich ein schöner Raum oder eine schöne Raumgestaltung ein Mittel zum Zweck, um die auch ins Büro zu bekommen. Aber was sind denn noch so Aspekte, die ihr jetzt auch beobachtet habt, um die Mitarbeitenden mehr ins Büro zu bekommen? Weil, wie du ja auch eben gesagt hast, Marie, eine komplette Corporate Culture entsteht ja mehr, wenn man sich sieht und live trifft.
Ja, also wir sprechen ja gerne so auch vom Büro als Sehnsuchtsort. Und Sehnsuchtsort, ich meine, jetzt kann man natürlich sagen, Sehnsuchtsort ist ja nicht das Büro, das ist ja vielleicht, das sind die Berge oder das Meer, aber doch nicht das Büro. Aber ich meine, ein bisschen was von dem, glaube ich, würde dem Büro der Zukunft gar nicht schaden. Und deswegen formulieren wir das durchaus auch ein bisschen überspitzt. Also ich glaube schon, dass man sich die Frage stellen muss, also wenn man morgens aufsteht, was würde denn mich dazu bringen, wirklich ins Office zu gehen? Und das sind natürlich sehr unterschiedliche, vielfältige Themen, die mit der Kultur zusammenhängen, die mit Standorten zusammenhängen und so weiter. Aber es gibt auch so, es gibt ja auch über die reine Gestaltung hinaus so Add-ons, wo man sagen kann, ich habe hier so einen Paketservice, ich habe hier vielleicht Leute, die mit dem Foodtruck hier vorfahren, weil es hier eine ganz schlechte Anbindung gibt, haben wir auch häufig. Man kriegt da nichts Vernünftiges zu essen und so weiter. Also so auch alltägliche Dinge, die den Leuten wirklich den Alltag erleichtern und wo man dann sagt, hey, wenn ich da hinfahre, habe ich das schon mal vom Tisch, muss ich nicht kochen, muss ich mein Hemd nicht bügeln, kann ich meine Pakete dahin liefern lassen. Also das sind manchmal auch so ganz einfache Dinge, die natürlich auch darauf einzahlen. Ne? Neben so einer vielfältigen Welt mit für jeden möglichst irgendwelchen Lieblingsplätzen, wie du es gerade gesagt hast, Marie, auch anzubieten. Also ich glaube, das ist so ein Konglomerat aus ganz vielen Themen. Da schauen wir auch immer ganz zu Anfang hin, wie können wir so einen Engpass eben auch lösen.
Und auch da halt nicht mit der Blaupause reinzugehen. Ja. Also der Obstkorb und der Kicker sind ja auch schon ausgelutscht auf LinkedIn. Aber genau das eben nicht zu tun, sondern da zu schauen, wo sind wir hier, mit welchen Menschen und was gibt es hier, welche Engpässe gibt es hier, die wir über den Raum und auch über Serviceangebote oder sonstige Themen, die eben auch Kultur und Struktur irgendwie bedingen, was können wir hier tun, damit das wirklich auch ein Ort der Gemeinschaft wird. Und die Raumstruktur ist natürlich dafür schon auch an vielen Stellen maßgeblich. Weil wenn ich mich morgens in den Zug setze, eine halbe Stunde ins Büro fahre und dann gefühlt in meinem kleinen Homeoffice wieder ganz isoliert sitze und meine Kollegen wie in so einer Homeoffice-Siedlung neben mir und ich keinem über den Weg laufe, dann ist das ja schon mal der erste Grund, warum ich auf gar keinen Fall morgens mich eine halbe Stunde in den Zug setze, weil es hat sich ja nichts verändert und ich kann nicht mal meine Jogginghose anlassen. Das heißt, da muss halt ein bisschen mehr kommen und gerade dieses Thema Gemeinschaft wirklich erlebbar werden.
Ja, und ich vielleicht ergänze noch zu dem, Marie. Also ich denke, also am Ende geht es natürlich um nicht nur Add-ons, sondern um den Raum, natürlich auch um eine Kultur. Also wie arbeite ich eigentlich miteinander? Ne? Und ich meine, ich glaube, wenn ich eine gute Fehlerkultur habe, wenn ich sage, alles kann hier gesagt werden, wenn ich offene Feedback-Kultur habe, wo ich einfach alles ansprechen kann und es nicht so Ego-Nummern gibt, die ja auch dazu führen, dass man sagt, na, wenn ich in so einer Welt arbeiten muss, dann bleibe ich besser gleich zu Hause. Ich glaube, das ist auch wichtig. Und ein weiterer Aspekt, also neben diesen kulturellen Themen, ist, glaube ich, auch, die meisten Unternehmen haben ja das Thema, dass sie 70% ihrer Fläche leer stehen haben, weil sie das noch nicht vielleicht umstrukturiert und umgedacht haben. Ich glaube, auch das ist natürlich etwas. Also wenn ich jetzt schon aus dem Homeoffice ins Office komme und ich komme dahin und 70% der Fläche ist nicht bespielt, dann gehe ich natürlich gleich wieder zurück. Das heißt, das ist natürlich auch so eine Spirale, die die dann sozusagen, was dann schwierig ist. Und da geht es natürlich auch darum zu sagen, dass man das kompakt macht, dass wenn man reinkommt, dass Lebendigkeit da ist und dass einfach genau dieser Mehrwert da ist, dass ich Leute treffe, dass ich Leute zufällig treffe, dass wir Begegnungsorte schaffen. Also genau das, was ich eben zu Hause nicht habe. Von daher ist es eben sehr vielfältig, dass man diese Dinge ganzheitlich sehen muss und dann kann man es auch wieder schaffen, das Büro zum Sehnsuchtsort zu machen. Und das ist unser großes Ziel natürlich, was wir bei allen Projekten haben.
Und wenn der Tischkicker und der Obstkorb dazugehören, dann ist das ja auch trotzdem vollkommen in Ordnung.
Absolut.
Es
muss
nur, wie ihr sagt, auf jedes Unternehmen, jede Organisation, alle Menschen im Unternehmen abgestimmt sein.
Ja.
Sehr, sehr schön. Was glaubt ihr denn, wir sind ja jetzt sehr viel in der Gegenwart unterwegs, aber wie sich das in Zukunft noch verändern wird? Gibt es schon so Ideen von euch, die ihr mittlerweile mit auf den Weg gibt, die vielleicht sehr innovativ sind oder auch Bedürfnisse, die ihr jetzt hört, wenn ihr mit den KundInnen sprecht?
Also wir haben tatsächlich auch auf der Zugfahrt schon ein bisschen darüber philosophiert auf dem Weg hierhin. Und ich glaube, was ein ganz großes Thema ist, die technische Entwicklung, also auch für die Art, wie wir Raum denken. Weil aktuell ist es natürlich so, dass wir uns gerade von den technischen Gegebenheiten zumindest leiten lassen müssen. Wir haben irgendwelche Bodentankraster und irgendwie unterschiedliche Themen, die uns natürlich alleine die Größe der Bildschirme, wie oft wir diskutieren, wie groß muss ein Bildschirm sein, wie viele Bildschirme müssen auf einen Arbeitsplatz, wie ist das in den Abteilungen unterschiedlich. Und wir sind schon davon überzeugt, dass das in Zukunft ganz anders sein wird, dass wir uns letztendlich all unsere Realitäten, digitalen Realitäten, die wir sehen wollen, an irgendwelche Wände projizieren, ohne von Bildschirmen eingeframed sein zu müssen und eben auch alles noch viel drahtloser wird, sodass wir nicht mehr uns von irgendwelchen Bodentanks einschränken lassen, sodass da natürlich auch alles viel freier werden kann. Also wir müssen dann nicht mehr drüber diskutieren, in welchem Raster werden hier irgendwelche Schreibtische aufgestellt, sondern ich kann dann im Liegen arbeiten und das ist dann auch keine Diskussion mehr mit Arbeitsstättenrichtlinien, weil ich ja 8 Stunden hier sitze und irgendwie mein Rücken kaputt geht, sondern ich mache wirklich das, was mir gut tut und es ist völlig egal, wo da ein Bildschirm hängen kann, weil ich gucke einfach unter die Decke oder an eine freie Wand und projiziere mir da eben das hin, was ich sehen möchte und was ich zum Arbeiten brauche und ich glaube, dass das die Art, wie wir Räume entwickeln, grundlegend auch mal verändern wird.
Und ja, das, Entschuldigung, aber das wird dann ja so weit gehen, dass ich am Ende weder eine, genau was du gerade schon beschrieben hast, ich werde weder eine Wand noch eine Decke brauchen, weil ich habe eine Brille, also nicht so eine Retrobrille, wie ich jetzt aufhabe, sondern eine, die wirklich was kann.
Das Foto davon packen wir auf jeden Fall bei Instagram auf den New Work Now Account. Wer dem noch nicht folgt, auf jeden Fall folgen. Die Brille ist der Hammer. Deine, by the way, auch, Marie. Also wirklich.
Also, und da geht es natürlich darum, ich muss mal gucken, ob ich die Brille nochmal vielleicht zu meinem Brillenfreak bringen kann, ob ich den ein bisschen tunen kann. Also, und da geht es natürlich in Zukunft darum, wir werden keine Handys mehr haben und wir reden ja nicht darüber, dass das noch 10 oder 15 Jahre dauert. Es wird keine Bildschirme mehr geben, es wird keine höhenverstellbaren Tische mehr geben, es wird keine Handys mehr geben. Und das ist natürlich sehr, sehr nah. Wir waren letztens bei einer Veranstaltung, wo man gesagt hat, naja, so 7 Jahre ist so ein Zeitraum, wo man sagt, ich kann mir das, was ich brauche, egal ob ich einen Avatar benötige, um mit dem zu sprechen oder alles, was ich normalerweise auf meinem Bildschirm sehe, das projiziere ich halt über meine Brille in den Raum, kann das bedienen, genauso wie ein Bildschirm. Und dann kann ich völlig unabhängig von Raum arbeiten. Und dann sind wir eben völlig frei. Wir haben keine Bodentanks mehr, wir haben keine Bildschirme mehr, wir haben keine Tische mehr, das gibt es alles nicht mehr. Und das wird schneller kommen, als wir alle denken. Und deswegen denke ich eben auch, dass sich da nochmal wahnsinnig viel verändern wird. Und dass wir jetzt gerade erst in so einer Phase sind, wo man schon denkt, jetzt kommt KI, aber wenn diese Technologie da ist und wenn die bezahlbar ist, sie gibt es ja schon, nur die Brillen sehen halt noch nicht so schön aus wie die wir jetzt alle tragen, die du auch gerade getragen hast im Übrigen.
Sonnenbrille.
Wie deine schicke Sonnenbrille.
Dann machen wir gleich ein Brillenbild, so machen wir's.
Gleicher Brillenhersteller. Nein, aber die sehen halt noch nicht gut aus, sind zu groß, zu klobig und das wird aber jetzt schnell gehen. Das wird sehr schnell gehen und dann werden wir über eine ganz neue Welt reden und die bietet natürlich viel mehr Möglichkeiten, als sie das heutzutage jetzt tut.
Und wir durften es ja schon testen und es ist wirklich verrückt. Und es funktioniert halt auch absolut intuitiv, weil du schaust halt und es ist da. Und du schiebst weg und es ist weg. Also es ist halt krass, ja. Aber es ist halt extrem cool und ich glaube, gerade dann wird auch unsere Arbeitswelt noch viel mehr dieses Thema Soft Skills, Zwischenmenschlichkeit in den Fokus stellen, weil wir eben diese Einschränkungen durch irgendwelche Technologien in der Art und Weise nicht mehr haben.
Das habe ich auch in meinem Buch drin. Da ist natürlich, weil das deckt ja New Work oberflächlich komplett ab, ist natürlich auch ein Part Raum dabei. Und da zitiere ich eine Person aus dem Buch Zukunftsrepublik. Das beschäftigt sich mit dem Jahr 2030. Und sie hat gesagt, dass es in dem Jahr dann wahrscheinlich Räume geben wird, wo man dann Wände verschieben kann und sich alles so verändert. Das hört sich ja schon wieder total oldschool an,
wenn das ihr das ja auch schon.
Ja, das Krasse ist.
Ja, das Buch ist schon ein bisschen älter, ne? Mhm. Aber so trotzdem 2030 ist ja noch ein bisschen hin.
Ja.
Total. Und ich meine, ich finde das immer lustig, ne? Und solche Sachen. Ich weiß, wir hatten mal bei einer Veranstaltung, haben wir mal so einen Film gezeigt von, ich sage mal 1960, wo es lief, glaube ich, damals im ZDF, der hieß Richtung 2000. Und da wurde dann so gezeigt, ne, wie man vielleicht 2000 arbeitet, wie man vielleicht lebt. Und meistens liegt es ein bisschen daneben. Mhm. Aber ja. Also
und wie
Gedanken,
hätten wir gearbeitet?
Ja, also mit so merkwürdiger Mondkleidung. Ganz wichtig ist, dass man so Tabletten immer nimmt, um gute Laune zu haben.
Ah,
ja gut, vielleicht ist das auch ein bisschen Realität schon.
Ja, schon ein bisschen.
Optimum 10 hießen die Tabletten, glaube ich, die einen durch den Tag bringen. Ganz verrückte Autos. Also ja, ein bisschen was von dem ist, glaube ich, immer da. Aber am Ende muss man wirklich sagen, also wenn man dann das Jahr 2000 sich wirklich angeschaut hat, war es doch viel, viel weiter, als man das 1960 vorhergesagt hat. Mhm. Und das ist eben der Punkt. Und deswegen glaube ich auch und bin davon überzeugt, dass das, was wir jetzt an Technologieentwicklung in den nächsten Jahren, auch KI-getrieben, erleben werden, viel schneller geht, als wir uns das heute alle vorstellen. Und deswegen ist immer gut, nach vorne zu gucken, dabei zu bleiben, an solchen Dingen interessiert zu sein und dann auch zu sagen, hey, das sind Chancen für uns, das ist nichts, wovor wir Angst haben müssen. Wie können wir das nutzen, um auch das wieder sozusagen so zu integrieren, dass wir auch damit wieder helfen können, die Umgebung und das, was wir tun und machen, besser zu machen.
Also mir bleibt hier der Mund offen stehen. Ich finde das richtig, richtig spannend. Ich liebe es ja auch so, in die Zukunft zu gucken und zu gucken, was uns alles noch begegnen wird. Also bin mal gespannt, wann dann das wahr wird, was ihr gerade gesagt habt und wie viele Jahre weiter wir dann wirklich sind. Schauen wir mal. Mhm. Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr hier wart, dass ihr zu Gast wart und so viele Einblicke geteilt habt. Es ist wirklich, wirklich sehr, sehr spannend. Also ich bin gespannt, was ihr noch für tolle Räume alles gestalten werdet und möchte euch natürlich jetzt zum Abschluss auch noch fragen, was ihr eurem jüngeren Ich raten würdet.
Ich glaube, ich würde meinem jüngeren Ich raten, das antwortet wahrscheinlich fast jeder, weil ich glaube, das macht auch das Thema, je älter man wird, desto mehr Lebenserfahrung bekommt man natürlich dazu. Und ich würde sagen, dass ich mich nicht verunsichern lassen soll, das zu tun, was ich wirklich, wirklich will. Wie es ja auch Fridtjof Bergmann schon gesagt hat, dass, also ich wollte seit der 8. Klasse Innenarchitektin werden und es gab ganz viele Stimmen im Umfeld, die gesagt haben, du wirst nie einen Job bekommen, das ist total unsicher, mach was anderes. Und ich habe ganz lange ganz viel darüber nachgedacht und unterschiedliche Praktika gemacht. Aber mein Herz hat immer gesagt, du bist eine Innenarchitektin. Und ich würde es immer wieder so entscheiden jetzt und auch noch viel sicherer, weil ich davon überzeugt bin, wer ja das tut, was er liebt, ist in dem auch richtig, richtig gut und braucht dann auch im besten Fall keine Sorge haben, einen Job zu bekommen. Und dass man letztendlich, glaube ich, besser vielleicht in der Nische das tut, wofür man brennt, als irgendwie den Standardstudiengang zu wählen und dann in der breiten Masse unterzugehen. Also go for it und dass jeder letztendlich da auf sein Gefühl hört und auf seine Leidenschaft hört.
Sehr mutmachend, vielen Dank. Heiner, was ist bei dir? Welchen Ratschlag hast du?
Ich würde es mal zweiteilen. Ich würde mal sagen, einerseits, alles wird gut, weil ich bin davon überzeugt, wenn ich mal so auf mein Leben zurückschaue, es gibt Dinge, da hat man sich so Gedanken gemacht, als vielleicht so Teenager, wo man heutzutage sagt, hey, es ist alles irgendwie gut ausgegangen. Und ich glaube, das kann man wirklich nochmal so mitnehmen, wenn man da so zurückschaut. Im Übrigen ansonsten muss ich sagen, ich habe gerade letztens, deswegen finde ich die Frage sehr spannend, mit meinem Freund darüber gesprochen und wir haben dann nochmal so abgeklatscht und gesagt, hey, eigentlich haben wir doch alles richtig gemacht. Wir hatten eine wirklich gute Zeit. Wir haben über alte Zeiten gesprochen, was wir alles so gemeinsam erlebt haben und dass das auch teilweise haarsträubend war, dass wir auch vielleicht manchmal, dass es auch manchmal nicht leicht war, besonders für unsere Eltern natürlich, wie das alles so war. Aber am Ende ist es ja auch schön, wenn man sagen kann, man hat irgendwie eine erfüllte Zeit gehabt, auch als junger Mensch und darum geht's ja gerade. Und das ist etwas, was einen, glaube ich, auch so fürs Leben prägt. Aber ja, wenn es etwas ist, dann glaube ich, die Dinge positiv zu sehen und ja, so mit der Haltung, alles wird gut. Ich glaube, es gibt viele Themen, das weiß jeder von sich, wo man so sich Gedanken macht und vielleicht auch mal eine schlaflose Nacht hatte und am Ende des Tages ist alles halb so wild. Und ich glaube, mit der Einstellung oder wenn man davon ein bisschen mehr in seinen Alltag integriert, dann tut einem das sicher gut.
Oder wie wir im Rheinland sagen, et het noch immer jodi jang.
So sieht das aus.
Ohne Problem.
Die Rheinländer Verein, sehr schön. Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr zu Gast wart. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen, liebe Zuhörenden. Also schaut auf jeden Fall mal bei Marie und Heiner vorbei, natürlich auch bei BKP. Alles dazu ist in den Shownotes verlinkt. Folgt uns auf jeden Fall, verpasst bitte keine Folge New Work Now. Hier sind ganz, ganz viele spannende GästInnen immer zu Gast. Jede Woche Dienstag ab 6 Uhr morgens habt ihr eine neue Folge New Work Now auf den Ohren. Und jetzt entlasse ich euch in diesen tollen Tag, die tolle Woche. Freue mich, euch nächste Woche wieder zu begrüßen. Und ja, wir machen uns jetzt noch eine schöne Zeit in Hamburg.
Danke.
Ciao, macht's gut.
Danke dir.
Podcast von Funke.